Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Ein unverdientes Angebot ist die Überschrift über meiner Predigt heute. Hat jetzt nichts mit der Predigt zu tun, aber meine älteste Tochter hat heute Geburtstag. Und meine älteste Tochter ist von meinen drei Töchtern diejenige, die heute sagt, gibt es überhaupt einen Gott? Und mit dem will ich nichts zu tun haben. Wir geben sie jeden Tag ins Gebet. Und wir lesen jeden Morgen die Losung und einen Ausschnitt aus der Bibel. Und heute lesen wir in der Bibel den Vers, den sie als Konfirmandenspruch bekommen hat. Das haben wir ihr natürlich gleich gesagt. Welch ein Zufall, ne? Eben, es gibt keine Zufälle. Das bestärkt uns darin, dass wir unsere Kinder jeden Tag vor Gott bringen dürfen im Gebet. Und er passt schon auf. Er führt die Wege und das sind manchmal unverdiente Angebote, die wir bekommen. Wie war das jetzt mit diesem Text, den wir gerade gehört haben aus Psalm 51? Schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. In welcher Situation entstand dieser Psalm? Es ist ein Psalm Davids vorzusingen, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er David zu Bathseba eingegangen war. Er sieht auf dem Nachbardach eine wunderschöne Frau und er denkt, er als König, die ist mir jetzt. Und damit das auch funktionieren kann, lässt er ihren Mann, seinen Heerführer, ganz vorne kämpfen. Und er findet natürlich den gewollten und gewünschten Tod. Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. So betet David. Nachdem er dafür gesorgt hat, dass ein Mann stirbt, damit er seine Frau kriegen kann. Das ist so, als wenn er ihn selber erstochen hat. Er hat es nicht selber gemacht, aber er hat dafür gesorgt. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Müsste ein Gericht über einen solchen Fall nicht mindestens sagen, lebenslänglich? Das wäre hier bei uns in Deutschland so. In den USA gibt es noch die Todesstrafe. Wäre das nicht die angemessene Bestrafung? Mit welchem Recht geht ein David vor diesen Gott und bittet um Gnade? Das zu einer Zeit, wo man wirklich noch mit dem Schwert aufeinander losgegangen ist. Nicht zu unserer Zeit, sondern da wurde noch richtig, wie du mir, so ich dir, und haust du mir den Schädel ein, schlage ich dann auch zurück. Mit welchem Recht Siehe, in Schuld bin ich geboren und meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. Siehe, du liebst Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich auf. Warum wagt David so mit Gott zu reden? Vielleicht, weil er mit diesem Gott auch schon eine wunderbare Erfahrung gemacht hat. Dieser David stand mal vor einem großen Kämpfer, vor Goliath. Mit nichts anderem bewaffnet als mit einer Schleuder, einem Stein und einem riesigen Gottvertrauen. Vielleicht ist es deshalb diese Erfahrung, diese gute Erfahrung, die er mit Gott gemacht hat, die ihn mutig bitten lässt, vergib mir meine Schuld. Und schaffe in mir einen reinen Geist. Dieser David ist jemand, von dem Gott sagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Was ist das für ein Gott? Der lässt jemand umbringen und Gott sagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Vielleicht, weil dieser David nicht hingeht und sagt, ja, Entschuldigung, aber es war Krieg und das ist ja seine Aufgabe, seine Leute anzuführen und anzufeuern und habe ich nicht gewollt, dass der stirbt. Nee, es ist halt im Krieg so passiert. Nein, dieser David gesteht Gott seine Schuld ein. Er lässt sich auch von jemandem wie Nathan, dem Propheten, unangenehme Dinge sagen, auf den Kopf zu und sucht nicht nach Entschuldigungen. Wie oft suchen wir wir suchen nach Begründungen. Entschuldigungen wären ja zu billig. Wir suchen immer nach Gründen, warum wir da so und hier so und David ist jemand, der mit allem vor Gott tritt. Was ist das für ein Gott, der David eine so unverdiente Gnade erweist? Da müssen wir vielleicht mal so ein bisschen zurückgehen. Und zwar zu den Anfangszeiten, die Gott mit dem Volk Israel gemacht hat. Und das fängt an mit Abraham. Geh irgendwo hin, in ein Land, das ich dir geben möchte. Und Abraham geht einfach los. Ohne Navi, ohne zu wissen, wo er als nächstes lang geht, er geht. Und dieser Abraham bekommt von Gott die Zusage, aus dir wird mal ein großes Volk entspringen. Da ist Abraham aber schon alt, als er losgeht. Und als er dann in dem Gebiet ankommt, ist er noch einige Jahre älter. Und als Vorgeschichte zu dem, was ich jetzt noch euch erzählen werde, es gab da viele Kriege, viele Könige, einer mag dem anderen das Reich nicht gönnen. Unter anderem geht es um einen Krieg gegen die Stadt Sodom. Da lebt Lot, der Bruder von Abraham, der Neffe, seines Bruders Sohn, heißt es. Und der wird entführt und Abraham nimmt seine Knechte und rennt seinem Neffen hinterher, um ihn Königen wieder abspenstig zu machen. Mit 300 irgendwas Leuten. Also Abraham hatte da schon einen sehr großen Hofstaat oder viele Leute. Und es gelingt ihm. Und da heißt es dann im 1. Mose 15, nach diesen Geschichten begab es sich, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Erscheinung. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird irgendwann mal mein Haus erben. Und Abraham sprach, mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer aus meinem Haus wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leib kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, sieh gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Was ein Quatsch, ne? Der Mann ist alt und seine Frau ist alt. Was soll da noch draus werden? Würden wir denken. Abraham aber glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldea geführt hat, auf dass ich dir dies Land zu besitzen gebe. Abraham aber sprach, Herr, woran soll ich merken, dass ich's besitzen werde? Und er sprach zu ihm, Gott sprach zu Abraham, bringe mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine andere Taube. Und er brachte ihm dies alles und zerteilte es in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber. Also eine Rinderhälfte hier, eine Rinderhälfte da, eine Widderhälfte hier, eine Widderhälfte da. Die Vögel zerteilte er nicht. Und die Raubvögel stießen hernieder auf die Stücke, aber Abraham scheuchte sie davon. Und als die Sonne unterging, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham und siehe, Schrecken und Finsternis überfiel ihn. Das ist eine Bibelstelle, die ich schon ein paar Mal gelesen hatte und ja, ist halt so, da hat er da was hingelegt und hier was hingelegt, bis ich dann mal erfahren habe, dass diese Art, Opfertiere zu verteilen, rechts und links, ein in dieser damaligen Zeit und in dieser Region ein übliches Mittel war, um Streithähne zu einer Art Schwur zu bringen. Und zwar hat man einen Gang gelassen zwischen den Hälften. Und die beiden Streithähne gingen hindurch und haben damit bezeugt, wenn die Vereinbarung, die wir jetzt treffen hier, jemals gebrochen wird von mir, trete ich mit meinem eigenen Leben dafür ein. Dann bin ich des Todes schuldig. Das war so ziemlich der heftigste Eid, den man damals geben konnte. Du gehst hindurch als Zeichen dafür, dass wenn ich jemals meinen Eid brechen sollte, trete ich mit meinem eigenen Leben für die Friedenserhaltung ein oder um was es auch immer da ging. Ich sagte ja, Abraham fiel in einen tiefen Schlaf und siehe, Schrecken und große Finsternis überfiel ihn. Da sprach der Herr zu Abraham: Das sollst du wissen, dass deine Nachkommen Fremdlinge sein werden in einem Land, das nicht das ihre ist. Und da wird man sie zwingen zu dienen und unterdrücken 400 Jahre. Aber ich will das Volk richten, dem sie dienen müssen. Danach werden sie ausziehen mit großem Gut. Und du sollst fahren zu deinen Vätern mit Frieden und gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen erst nach 4 Menschenaltern wieder hierher kommen, denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Und jetzt kommt's. Und als nun die Sonne untergegangen war und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Ofen und eine brennende Fackel fuhr zwischen den Stücken hindurch. Gott selber geht in der Form der Fackel durch diese Opferteile. Und zwar nur Gott im Symbol dieser Fackel. Nicht beide, nicht Abraham, weil Abraham hatte da nichts mit zu tun. Gott geht hindurch, setzt dieses Zeichen, wenn ich jemals dieses Versprechen brechen werde, dann gebe ich meinen eigenen Tod. Sagt euch das was? Gott selbst kommt in der Form von Jesus auf diese Welt, um durch seinen Opfertod für uns einzustehen. Gott hat eingesehen, dass dieses Volk Israel nie und nimmer aufhören wird zu sündigen und nie und nimmer aufhören wird, mal diesem Gott hinterherzulaufen und mal dem hinterherzulaufen. Da ist Hopfen und Malz verloren. Also kann Gott dieses Versprechen, dieses Volk wird dieses Land für immer und ewig behalten, nicht einhalten. Und er selber geht als Opfer ans Kreuz. Und da sind wir bei dem unverdienten Angebot. Dieses unverdiente Angebot gilt nämlich uns. Wir müssen dieses Opfer annehmen. Sonst nichts. Aber das ist eine der größten Herausforderungen, die Menschen manchmal erleben. Wieso soll das so einfach sein? Da muss doch ein Haken dran sein. Das kann nicht so einfach sein, weil wir ständig unsere Maßstäbe als Maßstab nehmen, was richtig ist und was falsch ist. Wir hätten damals David verurteilt, mindestens zu lebenslänglichem Gefängnis. Oder wären wir auf die Idee gekommen, einem David, der Ehebruch begeht und den Mann dieser Frau umbringen lässt oder sterben lässt, hätten wir ihn begnadigt? Wir? Mit unserem Rechtsempfinden? Wo wir manchmal drüber nachdenken, ob der eine oder andere Flüchtling wirklich hier sein soll? Wir sind so engstirnig. Wir sind so ängstlich in unserem täglichen Umgang mit anderen Menschen. Da kann mir keiner sagen, dass wir liebevoll vergeben und verzeihen, wenn wir vor Gericht gehen, nur weil der Apfelbaum vom Nachbarn über unseren Zaun drüber geht. Wenn wir da schon so reagieren, wie reagieren wir denn dann, wenn jemand vor unserer Haustür steht und sagt, mein Zuhause ist zerbombt worden, kannst du mir ein bisschen helfen? Was geht mich da dann? So streng sind wir, so engstirnig sind wir. Wie viel Prozent hat die AfD gekriegt jetzt in Thüringen, Sachsen? Wie viel hat die BSW gekriegt? Und das ist alles nur mal, wir wollen den anderen mal sagen, so nicht. Ich glaube, da sind ganz viele Menschen bei, die aus tiefster Überzeugung sagen, ich will jetzt AfD, weil ich will die Syrer nicht mehr hier haben. Da ist in Solingen ein Syrer gewesen, der hat einen Anschlag gemacht. Aber sind alle Syrer jetzt so? In unserem Café arbeiten 5 Syrer. Und das sind tolle Menschen. Eine ist eine fertige Zahnärztin, die jetzt dafür kämpfen muss, dass sie die Sprachprüfung, die medizinische Sprachprüfung mit einigermaßen Erfolg hinter sich bringt, damit sie als fertige Zahnärztin auch hier als Zahnärztin arbeiten kann. Weil zu Hause hat sie nichts mehr. Eine junge Frau mit 28 Jahren weiß, dass sie nie mehr in ihre Heimat zurück kann. Und alle Syrer sind schlecht. Und alle Iraner sind schlecht und alle Irakis sind schlecht und die wollen uns ja nur was wegnehmen. So ist Deutschland im Moment drauf. Und wenn man uns dann fragt, wie würdest du über einen David urteilen? Mindestens lebenslänglich Gefängnis. Und dabei vergessen wir, dass wir selber jeden Tag neu das Angebot bekommen, fang diesen Tag neu mit mir an. Ich vergesse alles, was du bis gestern an Mist gemacht hast. Weil auch dafür bin ich ans Kreuz gegangen. Ich, dein Gott. Unsere Maßstäbe sind so oft so verquer, so kaputt, dass es mir manchmal schon fast körperlich wehtut, die Zeitung aufzumachen und zu lesen, wie haben wir jetzt schon wieder geurteilt. Wir sind doch verrückt danach, schlechte Nachrichten zu hören in Deutschland. Wo sind die Nachrichten, die mitteilen, dass es uns eigentlich doch gut geht? Eigentlich geht es uns gut. Wem fehlt wirklich was? Welcher Bürgergeldempfänger erhält jetzt weniger Bürgergeld, nur weil da schon wieder 100.000 Asylbewerber gekommen sind? Es ist eine unverdiente Gnade, dass wir in diesem Land geboren wurden. Es ist eine unverdiente Gnade, dass es uns so gut geht. Denn es hätte auch ohne weiteres sein können, dass ich nicht im Niederrhein, sondern in Rumänien geboren worden wäre. Und da wäre ich dann in irgendeinem Kinderheim gelandet, wo die Kinder froh sein können, wenn sie 10, 11 Jahre alt werden oder 14 Jahre alt. Weil es da Kinderheime gibt, wo 20, 30 Kinder in einem Kellerraum zusammengepfercht werden. Es ist eine unverdiente Gnade. Und wir gehen da oft so mit um, als wenn uns das Recht zusteht, auf andere Menschen herabzuschauen. Wenn unser Gott so wäre, auch nur annähernd so wäre wie wir, mit unserem schnell mal eben Urteilen, Gnade uns Gott. Aber wir haben einen Gott, der schon zur Zeit von Abraham durch diese Gasse ging und sagte, ich stehe mit meinem Leben dafür ein. Für dieses Versprechen, für diesen Bund. Dieser Bund galt ursprünglich Abraham, dann Isaak, dann Jakob, dem Volk Israel, und durch Jesus Christus gilt er uns. Wir müssen es nur annehmen. Wir müssen es nur annehmen. Wir müssen über unseren eigenen Schatten springen und sagen, nee, ich vertraue dir, Gott. Ich vertraue dir, dass am Ende alles gut wird. Es ist eine Herausforderung. Es ist eine Herausforderung, wenn man zu Hause Menschen hat, die man pflegen muss. Das ist manchmal ein Muss. Ich will das gar nicht. Ich habe da keinen Bock mehr drauf, aber ich muss. Ich muss meine kranke Mutter pflegen, meine kranke Schwester oder wen auch immer. Und dann jemanden zu haben, wo man weiß, in der schlimmsten Not, ich kann meinen Ärger und meinen Frust rausbrüllen, wenn es sein muss. Und er wird zuhören und mir für den nächsten Tag die Kraft geben, die ich brauche. Er wird nicht immer die Erlösung bringen und sagen, gesund. Macht er nicht immer. Manchmal macht das. Aber er verspricht, dass er uns jeden Tag die Kraft gibt, die wir brauchen. Und wenn ihr ehrlich seid, wenn ihr dann abends ins Bett geht, hundemüde und kaputt, eigentlich haben wir es doch geschafft. Eigentlich haben wir es doch geschafft. Wir haben einen Gott, der niemals von unserer Seite weicht, der immer für uns da ist, dass wir unseren Frust bei ihm abladen können. Und zwar bei ihm abladen, nicht an unseren Mitmenschen ableben oder unseren Frust an ihnen auslassen, sondern wir haben jemanden, den wir ansprechen können und sagen, Herr, ich finde es zum Kotzen. Wirklich zum Kotzen, das, es wird und wird nicht besser. Aber bitte schenke mir die Kraft, es morgen wieder zu schaffen. Und bitte, wenn es irgendwie möglich ist, schenk mir die Liebe für diesen Menschen, den ich pflegen muss. Weil auch das fällt manchmal schwer. Weil der alte Mensch, der bis vorgestern noch liebevoll und freundlich war, ist jetzt plötzlich in der Demenz störrisch und bösartig. Alles ist möglich. Aber Gott, erhalte mir die Liebe für diesen Menschen. Erhalte mir die Liebe für die Menschen um mich herum. Und wenn wir dann abends ins Bett gehen, dann werden wir wieder feststellen, er hat es wieder gemacht. Ich habe diesen Tag wieder hinter mich gebracht. So schwer, wie es auch war und so verzweifelt, wie ich heute früh noch gewesen bin. Es hat alles geklappt. Es ist eine unverdiente Gnade. Es ist eine unverdiente Gnade, wenn ich als gesunder Mensch einen anderen Menschen pflegen darf. Es ist eine unverdiente Gnade, wenn ich als mehr oder weniger wohlhabender Mensch einen anderen unterstützen darf. Weil ich habe kein Recht darauf, gesund zu sein. Ich habe kein Recht darauf, jung und gesund zu sein. Ich habe kein Recht darauf, mehr oder weniger wohlhabend zu sein. Ich hätte auch ohne weiteres in Afrika geboren werden können, in der Sahelzone, wo jetzt die Hungersnot ist. Ich habe das Geschenk, in Deutschland geboren worden zu sein. Und ich habe einen Gott, der vor 4.500 Jahren durch diese Gasse gegangen ist, um zu sagen, ich stehe für meinen Bund ein, für mein Versprechen. Und wir wissen heute sehr viel mehr, als es David wusste. Wir wissen, dass Jesus Christus ans Kreuz gegangen ist, um für unsere Sünden und unsere Missetaten einzustehen. Die größte Sünde, die wir begehen können, ist, das jeden Tag zu vergessen. Sondern jeden Tag sollen wir uns daran erinnern, dass wir gestern und vorgestern ziemlichen Mist gemacht haben. Und wie David es vor Gott eingestehen und sagen, ja Herr, ich habe Mist gemacht. Und ja Herr, es ist eine vollkommen unverdiente Gnade, dass du mich trotzdem immer noch liebst. Das ist meine Bitte, dass wir das nie vergessen.